Da draußen ja, zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Ja, wen habe ich denn heute als Co-Moderator?
Ja, hallo Klaus, hier ist Sascha. Herzlich willkommen, unseren Abwasserheldinnen und Helden. Wir wollen heute durchaus mal noch die graue Jahreszeit auch mit einem Thema versüßen. Aber vorab, wie geht's dir denn eigentlich, Klaus? Was
Super.
bewegt dich gerade?
Wurde heute dreimal oder viermal darauf angesprochen, dass ich ja viel jünger aussehe. Ihr seht ja vielleicht jetzt das Bild aus dem Podcast, das ja immer dann gezeigt wird. Mir wurde gesagt, ich sehe jetzt endlich mal wie jemand aus, der auf die 50 zugeht und nicht wie jemand, der auf die 60 zugeht. Schöne Grüße, René.
Ja? Ja, wunderbar. Aber wir müssen dazu sagen, Klaus ist rasiert. Mir geht es übrigens auch immer so, wenn ich da mal meinen Bart stutze, fühle ich mich immer jung. Meine Freundin sagt dann immer, sieht das anders aus? Ich finde immer, sieht ganz anders aus. Ja.
Sascha, du siehst top aus, sensationell. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe und dann auch noch mit frisch gestutzten Bart vom Feinsten. Also das, ja, super. Ja, was gibt's Neues? Was haben wir heute vor, Sascha?
Na, Neues ist, die Adventszeit steht vor der Tür.
So, hat es ja bei euch eigentlich auch geschneit draußen?
Es waren mal ein paar kleine Schneeflocken zu sehen, aber es hat jetzt noch nicht die Stadt außer Gefecht gesetzt. Und Gefecht gesetzt ist ja, wenn es liegen bleibt. Also dann ist ja in Berlin immer, wenn da so leichter Hauch drüber ist, dann ist ja gleich immer die ganze Stadt außer Gefecht. Aber das ist noch nicht passiert. Aber man merkt schon, es ist ein bisschen kühler. Ich bin heute auch ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, ich bin trotzdem noch zu hören. Also man merkt halt schon, dass das kalte Wetter so ein bisschen an einen zerrt. Aber ansonsten war ich auch schon auf dem Weihnachtsmarkt. Warst du auch schon auf dem Weihnachtsmarkt oder
Ich war auch
Wintermarkt,
schon auf
wie
dem
sie jetzt auch schon
Weihnachtsmarkt. Ich
heißen?
habe heute war ich mit den Kindern beim Schlittschuhlaufen.
Ui, so
und habe
kalt
meinen
ist schon
ersten
bei
Glüh
euch.
beim Schlittschuhlaufen von der Schule aus und habe meinen ersten Glühwein getrunken. Und dann habe ich gedacht, darf man das machen, wenn man in der Schulklasse unterwegs ist, einen Glühwein trinken? Dann habe ich gesagt, ja, einer geht. Einer geht. Wir sind ja mit dem Bus dahin gefahren und meine Überwachungspflichten habe ich trotzdem wahrgenommen.
Sagen wir
Jetzt
mal
wäre
so,
aber die
der
Überleitung.
Lehrer sollte es nicht machen.
Nee, die Lehrerin hat nichts getrunken. Also ich habe das überprüft und überwacht. Die Frau Eck, top. Wenn Frau Eck das hier hört, ich weiß nicht, ob sie unseren Podcast hört, aber top. Ich habe gleich ausgelotet, ob sie nächstes Jahr wieder die erste Klasse macht, ob ich dann Max ein Jahr früher oder später in die Schule schicke. Das müssen wir noch ausbeinen jetzt. Ja, aber jetzt habe ich die Überleitung des Todes zu unserem Thema heute, Sascha. Wir haben ja gesagt, Schnee liegt dann vielleicht, also wenn Schnee liegt. Und dann war ich jetzt die Woche drüber und wollte Messgeräte einbauen für Füllstände in Schächte. Und dann war da überall Schnee. Und jetzt habe ich nicht gewusst, wo sind die Schächte. So, und wir haben heute einen Gast, der erzählt uns was, wie man sowas planen kann, verorten kann. Also nicht nur Schächte, sondern auch Anlagen auf einer Kläranlage. Und wie man da vorgehen kann, dass man immer seine ganzen Komponenten nicht nur örtlich, aber auch logisch findet. Und deswegen haben wir uns ihn eingeladen. Jan Jungmann vom Erdverband, erzähl mal was zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und sag mal, ob meine Anmoderation gut war.
Ja, danke, der Klaus. War auf jeden Fall sehr die Anmoderation. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Was tue ich? Ich arbeite seit 2015 für den Erdverband. Hauptsächlich halt gerade wie das angesprochene Thema Messtechnik. Und mich halt so begonnen parallel, als wir so ab 2020 nicht mehr so viel raus durften, uns nicht mehr so viel begegnen durften, wir sollten nicht mehr uns so viel auch unterhalb der Anlagen treffen, habe ich mich mal sehr viel mit dem Thema Schaltpläne und wie man das Ganze mal vernünftig organisiert, einfach mal beschäftigt. Da durfte ich mich im stillen Kämmerlein ein bisschen mit zurückziehen mit dem Thema und bin da über so ein paar Dinge einfach mal drüber gestolpert.
Also ganz
Das
einfach gesagt, wenn ich mal eine zweite Anmoderation machen darf. Wenn man keinen Plan hat, macht man sich einen E-Plan, haben wir gehört. Und das ist dann Engineering-Plan. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Aber bevor wir gleich abtauchen, ich habe nämlich gemerkt, du wolltest schon ins Thema abtauchen. Aber sag doch erstmal, wer ist denn Jan Jungmann? Wie ist er denn überhaupt zu dem geworden? Was hast du so gemacht bisher und was befähigt dich gerade dieses Engineering zu planen und einen Blick in die Zukunft zu wagen?
Okay, genau, also ich bin seit 2015 bin ich beim Erdverband. Davor war ich 4 Jahre in der Chemie und habe davor meine Ausbildung gemacht beim großen Kraftwerksbetreiber hier in NRW, RWE. Glaube ich, sagt vielen Leuten was. Da habe ich eine gewisse Zeit auch arbeiten dürfen. Habe da meine Ausbildung gemacht, parallel dazu noch meinen Techniker noch per Abendschule hinterher noch geschoben. Und habe dann während meiner Arbeitszeit beim R-Verband begonnen, so nebenbei zu melden: Hier, wir rüsten ja relativ viel Messtechnik um, wir müssten es ja aber auch irgendwo dokumentieren. Na, also, da gab es dann irgendwo mal eine interne Abfrage: Wer hätte denn Spaß und Lust, sich denn mal zu einem Zeichenprogramm-Grundkurs zu melden? So, da habe ich gesagt: Komm, das mache ich einfach mal. So, und daraus ist dann sehr, sehr viel draus gewachsen, weil ganz großes Problem gerade bei den Messgeräten ist: Es gibt fast wenig Symbole oder wenig Artikel, die halt auf diesen Plattformen irgendwo verfügbar sind. Und letztendlich, um einen Plan zu erstellen, muss ich irgendwo ja irgendwas haben, was das Ganze abbildet. Und einfach nur, ich sag mal, einen langweiligen Kasten dahin hinzumalen mit 5 Strichen dran, das kann gefühlt jeder. Und da habe ich mich dann halt entsprechend schon viel vorher mit beschäftigt. Und dann ab 2020, wo dann halt natürlich auch die große Ansage halt kam: Wir dürfen uns aus bekannten Gründen nicht unterhalb der Kläranlagen treffen, sondern jeder bleibt an seinem Standort und wir halten viel Kontaktverbot zueinander. Gab es halt für uns messtechnisch gesehen erstmal gar nicht so viel zu tun, weil wir hätten sonst zu den Kollegen fahren müssen. Und das war für mich halt eine relativ große und lange Zeit einfach gewesen, in der ich halt mich da mal wirklich richtig tief auch reinknien konnte. Und mal zu gucken, wie funktioniert das Ganze? Was ist überhaupt essentiell wichtig, um so einen Plan zu haben? Das Ganze überhaupt vernünftig, ich sag mal, aufzubauen. Ne? Nicht, dass man hinterher irgendwo wieder feststellt, man hat wieder irgendwas vergessen, man muss irgendwas dran basteln und irgendwie verbasteln und auf einmal passen, oder man geht irgendwelche faulen Kompromisse irgendwo hinter ein, weil man wieder x Sachen nicht mitbedacht hat.
Aber muss ich mir jetzt im Vorfeld nicht eigentlich erstmal überlegen, was will ich denn überhaupt messen? Also ich kenne mich ja auch ein bisschen aus, was man so messen kann im Kanalsystem. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Vielleicht Durchflüsse, Pegel, die Qualität des Abwassers, die Leitfähigkeit, dann den H2S-Wert. Was war denn euer Bestreben mit, was wolltet ihr messen und was versprecht ihr euch daraus?
Also unsere Kernaufgabe oder mein Kernauftrag, den ich halt bekommen habe, war hauptsächlich die ganzen Füllstände für die Selbstüberwachungsverordnung Paragraph 3. Nur, dass wir wirklich sagen können: Okay, wir haben jedes Rüb, jeden Stauraumkanal, jede Funktionalität irgendwo höhlenstandstechnisch gesehen abgebildet, dass wir die auch entsprechend unserer Landesvorgaben auch auswerten können für die Selbstüberwachung. Das ist ja leider Gottes ist es Pflicht. Es ist nicht viel gemacht worden. Man hat zuerst überlegt gehabt: Vergeben wir einfach die Ausrüstung immer an an Fremddienstleister? Aber haben natürlich auch irgendwo gesehen gehabt: Wir haben so knapp 100, 150 Stauraumkanäle. Da bin ich mal ein Schrank. Und da haben wir, oder da ist dann halt entsprechend bei uns in der Geschäftsleitung und in der Abteilungsleitung halt entschieden worden: Wir stellen ein komplettes Team halt für ein. Und das war dann halt so mein Grund gewesen, damals zum R-Verband halt zu gehen.
Wo ist denn jetzt genau eigentlich der Erftverband und welcher Landesverband ist es denn? Ich frage für einen Freund, nicht für mich.
Ja, wir kommen aus NRW in der Nähe von Köln und wir sitzen in Bergheim.
Ah ja.
Bergheim muss man ja kennen. Quasi, ne? Das sind die Raser, wenn man das weiß. Also, oder? Das ist immer so das Vorurteil, das muss man wissen. Die
Ja,
Bergheimer,
also
die
das, das.
rasen immer.
Ja, genau. Also da gibt es immer sehr viele Vorurteile, was das angeht, ja.
Also das weiß man, jetzt sieht man am Nummernschild dann quasi, ne? Ja, nee, aber quasi, du bist dann quasi zuständig für diese Messtechnik. Und du hast ja gesagt, da hat man nicht mal einen Schrank. Heißt, da ist gar nicht mal Strom vorhanden. Das wolltest du damit sagen, ne?
Genau, richtig. Ne? Man hat einfach irgendwo, ich sag mal, Beton in die Landschaft gebaut oder halt unterirdisch irgendwo versteckt, wo nicht jeder irgendwo was sieht. Aber letztendlich hat da niemand groß drüber nachgedacht, wie bauen wir das Ganze, oder das ist nie geplant oder gebaut, umgesetzt worden, um das irgendwie messtechnisch betreiben zu können. Das ist immer eine ganz,
Ihr
ganz hohe
müsst,
Schwierigkeit.
jetzt bleiben wir aber gleich dabei. Wir hatten ja schon mal mit dem Herrn Lieb über so Messtechnik für Rübs, Messen an Rübs schon mal einen Podcast gemacht. Aber jetzt mal bei euch in NRW ist Pflicht: Stauraumkanäle, also alle Stauraumkanäle, Regenüberlaufbauwerke, RÜs auch.
Er üßt nicht.
Also
Glücklicherweise
normale
nicht.
Regenüberläufe nicht.
Nein.
frage ich mich immer, warum die jetzt nicht und warum die Regenüberlaufbauwerke ja. Also das kann ich mir nicht so nachvollziehen. Gibt es da einen Grund für, warum man die einen sagt ja und die anderen nicht? Kannst du das nachvollziehen?
Es geht sich halt darum, um nachzuvollziehen, wie gut das Volumen ausgenutzt worden ist. Wir haben ja halt in einem RÜB oder halt in einem RRB haben wir letztendlich ein gewisses Speichervolumen, was wir halt im Regenfall ja irgendwo ausnutzen können. Und das soll hinterher dann halt geguckt werden, wie gut wird das überhaupt ausgenutzt. Ne? Es geht Regen wirklich nur schlagartig rein. Ich habe, wenn es einmal richtig regnet, das Ding steht bis unter die Kante voll oder ist es hinterher leer und auch schlagartig wieder leer. Oder ist es wirklich, kann ich sehen, okay, das Ding ist wirklich schön ausgelastet, ne? Es steigt sauber, gleichmäßig langsam an. Und dasselbe sehe ich auch wieder im Abfluss hinterher drin, ne? Dass ich irgendwo nachvollziehen kann, okay, das Bauwerk ist so für das, was es aktuell oder die aktuelle Situation ist, wirklich noch voll und ganz ausgelegt ist.
Okay, also bei uns in Berlin ist es zum Beispiel wichtig, im Gegenzug oder vielleicht beinhaltet es ja, die Mischwasserüberläufe zu erfassen und dann auch die Mengen dieser, also direkt, wenn Mischwasser in die Gewässer einleitet, da irgendwie Nachweis zu haben, aus diesem Prinzip
Genau, das
heraus
auch.
ist es bei uns entstanden und dann hat man halt gesehen, dass man ja nach drumherum viele andere Sachen bemessen kann und wir dann zum Beispiel Schwerpunkte im Abwassersystem bemessen. Wie ist das jetzt bei euch so passiert? Also von der Idee und habt ihr Pilotprojekte gemacht, bis dahin zu sagen, das müssen wir jetzt aber irgendwie E-Plan nennen und wie kann man das dann jetzt eigentlich gezielt aufbauen?
Ja, von der Messtechnik her gesehen ist es so, natürlich, aber wir müssen auch die Abschläge hinterher auch erfassen. Wir haben natürlich da auch verschiedene oder viele verschiedene Systeme halt bei uns, relativ viele Kombianlagen, wo wir dann halt letztendlich die ab oder die nicht mehr klärpflichtige abgeschlagene Menge aus dem RÜB in einem RRB puffern oder halt über den RBF drüber ableiten, also nochmal filtern lassen, bevor wir wirklich erst ins Gewässer reingehen. Das haben wir wirklich an relativ vielen Stellen bei uns. Ist aber auch so eine, ich sag mal, historisch gegebene Geschichte, weil wir haben auch vieles von unterschiedlichsten Kommunen halt gekriegt, wo unterschiedliche Planungsbüros drin sind. Und die haben teilweise Aufbaubecken in x verschiedenen Varianten hinterher mit überhaupt aufgebaut.
Und RBF ist bei euch auch Retentionsbodenfilter, oder? Also wir müssen
Genau,
dann immer
richtig,
ein
ja.
paar Leute mitnehmen, die jetzt noch nicht mit den Abkürzungen so anfangen können. Es ist dann quasi das Regenwasser aus dem Regensystem säubern und wieder direkt in die Gewässer geben.
Richtig, genau. Genau.
So, also man hat halt nur fest, also die Behörden und halt auch Systemverständnis muss aufgebaut werden, dokumentiert werden und natürlich ein Nachweis geliefert werden. Aber wir haben jetzt in Berlin zum Beispiel mit Pilotprojekten angefangen. Erstmal geguckt, wenn man tief reingeht, welche Messtechnik brauchen wir? Ist jetzt Radar, Ultraschall? Wir hatten sogar mal einen Versuch mit so einem Forschungsprojekt Digital Water City, das über Temperaturmessung zu machen. Relativ günstig. Das ist natürlich aber auch eine ganz andere Herausforderung. Wie seid ihr denn jetzt an diese Sache rangegangen und für welche Messtechnik habt ihr euch denn entschieden?
Also wir haben uns damals 2015 erstmal geguckt gehabt, wir hatten schon relativ viele Bauwerke bei uns an unserem Betriebsdaten- und Störmeldesystem angeschlossen gehabt, fernwirttechnisch. Und haben erstmal grundsätzlich geguckt gehabt. Also da war natürlich schon vieles drin verbaut. Was bei uns damals halt noch relativ großer und guter Favorit war, was so die Elektrostandhaltung halt auch bestätigt hat, war halt, dass wir Ultraschallmessung von Nivus benutzt haben. Das war damals noch so, ich sag mal, das Nonplusultra. Und damit haben wir erstmal losgelegt gehabt. Die haben dann auch relativ zeitnah oder im selben Zeitraum auch die i-Serie rausgebracht. War dann die intelligente Variante. Sprich, ich hatte im Messkorb schon integriert den Messinformer direkt mit drin eingebaut. Das heißt, ich konnte das Gerät mit einem harten Modul direkt einstellen vom Laptop aus, konnte mir alle Echobilder, alle Echokurven hinter einsehen. Ein großes Problem war teilweise bei älteren Geräten oder auch bei unterschiedlichen Herstellern, die teilweise bei uns auch verbaut waren. Da waren dann noch ältere Geschichten von Vega oder Krone teilweise auch eingebaut oder Boje. Die hatten entweder überhaupt keine Möglichkeit, das Ganze irgendwo auszulesen und halt auch Parameterlisten etc. zu speichern. Die musste man immer händisch per 1000 Knöpfe drücken und Kombinationen halten oder ändere es nach Hause. Hatte auch so ganz alte Messumformer gehabt. Die hatten auch so ganz tolle so Matrix-Aufbauten gehabt in ihren kleinen Displays, wo man dann halt zu den ganzen einzelnen Parametern mal hin navigieren musste, um zu verstehen, wo geht's hin. Und das war schon eine ganz komfortable Lösung damals gewesen, dass ich mir einfach eine Parametersicherung ziehen konnte. Okay, ich hätte die bei uns im System liegen gehabt, wenn irgendwas dran ist. Ich konnte auch die Echokurven konnte ich mir auch wunderbar ausdrucken oder überhaupt ansehen. Da hatten wir uns dann damals dann erstmal auf Nivus einfach festgelegt, weil es bei uns auch in den Leitfabrikaten, was wir an Ausschreibungen hatten, Nivus drin war. Und auch das, was man so erstmal gesehen und gefunden hatte an Alternativen, war jetzt nicht viel, also entweder weder, also nicht wirklich besser oder teilweise auch schlechter gewesen gehabt. Und Radartechnik war damals eher noch relativ klobig oder hat mit viel Aufwand verbunden. Ein weiterer Vorteil war damals auch gewesen, was Nivus anging mit der I-Serie. Dadurch, dass es ein Zweileitersystem war, konnten wir da auch deren damals noch die Nivolog Easy Suns mit benutzen. Das waren Datenlogger mit Pufferakku und einer Solarzelle verbaut als Kombigerät. Hat die Firma Miltronics mit denen zusammen damals entwickelt. Und die hatten halt auch direkt gerade für autarke Messsysteme oder für autarke Messstellen da eine ganz gute Lösung gehabt, weil wenn wir nirgendwo einen Schaltschrank hinterher haben, wie soll ich die Messung betreiben und wie soll ich die Daten überhaupt von A nach B hinterkriegen? Das hat man mal so ein bisschen vorher uns lange angeguckt gehabt, einfach mal gesucht, was gibt es da überhaupt am Markt, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und was hat der R-Verband schon generell in Benutzung und gute Erfahrungen mitgemacht.
Also du machst ja quasi jetzt, du bist ja quasi dich dann reingearbeitet bis ins Tiefste, merkt man ja schon. Verschiedensten Hersteller und alle anderen Hersteller sind auch mega und alle sind total berechtigt und geil. Ne? Aber die Frage ist ja quasi messtechnisch gibt es ja ständig was Neues. Ne? Bei mir ist es immer so,
Genau.
wenn wir das so machen, wir haben immer einer der, also manche Hersteller haben halt eine super Sonde, die dann super misst den Abstand und manche haben dann eine super Übertragung, weil man, wenn man jetzt gerade, wenn du sagst, du hast keinen Schrank, dann brauchst du einen Datenlogger dazu, der dann auch übertragen
Genau,
kann.
richtig.
Und dann hast du wieder das Thema, der eine kann das eine gut und der andere das andere gut. Und ja, dann hast du noch die Usability ist ein Thema, hast du ja auch gerade gesagt. Das muss einfach
Ja,
sein, ne? Und das ist ja
genau.
gerade für uns im Abwasserbereich immer so ein Thema. Also, du machst es
Ja, und
quasi Sonden. Jetzt die Frage. Wir hatten ja auch über dieses. Die Planung dafür gesprochen, ne? Wie man da am besten vorgeht. So, sag mal, wie gehst du an so eine Messaufgabe ran?
Grundsätzlich schaue ich mir erstmal die Betriebsstellen vor Ort an. Also ich vereinbare am liebsten immer erstmal einen Termin mit den Kollegen vor Ort und lasse mir wirklich die Betriebsstelle gerade zeigen. Bevor ich das genau mache, also ich vereinbare erstmal einen Termin und in der Zwischenzeit, weil jetzt nicht sagen, auf jeden Fall total super, wir haben heute fünf Mann, die nichts zu tun haben, komm bitte vorbei. Das ist dann meistens natürlich dann erstmal so, komm bitte morgen, übermorgen, nächste Woche. Oder in der Zwischenzeit schnappe ich mir meistens oder suche erstmal alles raus, was ich irgendwo an Planungsunterlagen dazu überhaupt finde. Ja, also, wie ist das, um mir erstmal ein Bild zu machen, wie ist das Bauwerk überhaupt aufgebaut? Um dann erstmal zu gucken, wo müsste ich überhaupt messen? Ne, also was sind denn wirklich hinter die Aufgaben? Weil ohne irgendein Verständnis teilweise dahin zu fahren, ist es dann schon nicht ganz einfach, gerade wenn es unterirdische Bauwerke sind, am besten noch verzweigt, verschachtelt, historisch gewachsen, weil man fünfmal dran gebaut hat. Immer genau zu verstehen, ich stehe jetzt hier unter dem Deckel und der Kollege sagt mir, und hier neben ist der Abschlag, dann immer genau zu verstehen, wo befinde ich mich, wo bewege ich mich dahinter drin? Also das trage ich mir
Müssen
vorher
vielleicht die Leute
erstmal ein
jetzt mal
Stück weit zusammen.
verstehen. Müssen die Leute mal verstehen, du bist ja quasi, jetzt nur, um das ja mal abzuholen, weil es ist ja nicht normal, dass die Leute im Abwasserbereich ihre Bauwerke nicht so kennen. Du bist ja mehr oder weniger ein Ingenieurbüro oder eine Ingenieurabteilung in diesem ERF-Verband. Oder so
Genau.
eine übergeordnete Abteilung. Das heißt ja AVATEC, ne? Oder? War das?
Nee, nicht richtig. Also es gibt die Aquatec, das ist richtig, das steht bei mir auch
AVATEC,
tatsächlich
Entschuldigung.
noch auf den Visitenkarten noch drauf. Das ist so ein Stück weit, ich sag mal, wieder historisch gewachsen bei uns. Es ist halt so, wir müssen halt als öffentliches Unternehmen haben wir natürlich gewisse Aufgaben, die wir von unseren Auftraggebern, also sprich den Städten, den Kommunen, die wir betreuen, übertragen bekommen haben. Und alles, was darüber hinausgeht, können wir keine weiteren Dienst oder dürfen wir keine weiteren Dienstleistungen anbieten. Dazu hat man die R-Verband Aquatec GmbH gegründet. die eine hundertprozentige Tochter von uns ist, worüber wir halt bestimmte Sonderaufgaben abwickeln, abrechnen dürfen. Ne, zum Beispiel, was ein sehr gängiges Beispiel einfach ist, ist zum Beispiel die Drosselkalibrierung. Da haben wir auch ein eigenes Team für. Und dass die letztendlich halt auch zur Gegenprüfung andere Kommunen, andere Verbände etc. uns gegenseitig prüfen dürfen und das dann auch abrechnen zu können, haben wir halt letztendlich diese Aquatec GmbH hinter mitgeschaffen oder halt Forschungsprojekte hinter mit zu finanzieren. Ne? Also auch was zum Beispiel das Labor hinter angeht. Und letztendlich war die Gründung unseres Teams ist auf einer ähnlichen Schiene damals passiert. Man hat damals gesagt, okay, es ist noch nicht zu 100% unsere wirkliche Aufgabe. Man hat sich da schwer getan, neue Planstellen für zu schaffen. Und das hat man dann letztendlich so mehr oder weniger über den Weg gemacht.
Aber ich möchte dich jetzt auch nicht bloßstellen oder so, aber hast du irgendwie eine Größenvorstellung, wie viele Mitarbeiter der Erftverband hat und wie denn euer, wie hast du es jetzt genannt, wie heißt die Firma, die ihr gegründet habt daraus?
Erftverband Aquatec GmbH.
Genau, und das ist mal her, aber wieder integriert worden.
Man hat zumindest, ich sag mal so, man hat irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt auf Gründen von Leuten, die man in den Ruhestand geschickt hat, Planstellen frei bekommen, die man nicht mehr für andere Aufgaben besetzt hat, sondern hat mich dann quasi offiziell in den Erftverband reinversetzt. Das ist einfach
Ah
nur
ja.
ein, es war einfach nur ein Verschieben von Konten, aus denen ich bezahlt worden bin
Wir haben dich
letztendlich.
quasi eingekauft, von eurem internen Ingenieurbüro zurückgekauft in den
So ungefähr.
Erftverband.
Genau, richtig. Dann
Und wie groß
war
ist
das.
jetzt der Erftverband eigentlich so ungefähr,
Der
damit
Erftverband
man.
hat rund 600 Mitarbeiter. Wir betreuen komplett, also ne, unser Gebiet ist halt von der Quelle der Erft bis hin zur Mündung in den Rhein bei Neuss. Und alles drumherum machen wir letztendlich einmal die Gewässerpflege und Betreuung und zum anderen halt die Abwasserreinigung und ja, letztendlich
Also ich habe ja mal ein bisschen
Kläranlagen,
recherchiert.
Kanalbetreuung.
Ich habe ja mal ein bisschen recherchiert. Also der Erftverband hat 29 Kläranlagen, 450 Regenbecken, 39 Retentionsbodenfilter, 145 Pumpwerke. Da kann man auch, ne, wir haben ja mehr oder weniger deinen Chef auch schon mal da gehabt. Oder ist es dein Chef, der Herr Wachspehler, der
Genau, richtig,
Horst?
ja.
Der war ja auch schon mal bei uns zu Gast, Sascha, wenn du dich erinnerst.
Klar.
Über die Pumpwerksrichtlinie haben wir ja schon mal gesprochen. Und ja, also ihr habt ein riesen Kanalnetz, was ihr hier betreut. Ne, also hier Kanalnetz 1000 Kilometer und Druckleitung 125 Kilometer. Und dann, was habe ich hier gefunden? Ihr macht ja auch noch Wasserversorgung sogar. Das weiß man ja vielleicht auch dann noch nicht. Und macht sogar noch die oberirdischen Gewässer, betreut ihr ja auch noch mit. Also das ist halt ein riesen Verband. Und die gesamte Erft ist euer Thema. Ne? Also das ist ja auch gut so, dass
Genau,
man
richtig.
sich eigentlich. Ich finde das immer super, eigentlich so diese Einstellung, dass man ein Flusseinzugsgebiet unter einer Verwaltung irgendwie hat, dass man das insgesamt sieht. Finde ich eigentlich ein richtig gutes Thema, ne? Deswegen,
Jetzt kommen wir
ja.
auch genau in den Bereich, das du ja schon mal angeschnitten hast. Man braucht natürlich den Mitarbeiter vor Ort, der das akzeptiert, was man da misst und es auch bestätigt, ist es richtig oder falsch gemessen, und dann nachher auch mitarbeiten will. Was bei uns sozusagen in Berlin schon gegeben ist, wir haben ja schon Pumpwerke und Klärwerke, die relativ viel Messtechnik haben. So, da konnte man über Leitsysteme auch schon viel sehen, Abwassermengen hin und her schieben, Parameter messen und die Abwasserqualität bis hin zum Ableiter messen, ob das gut ist oder schlecht ist, ob man da gegensteuern muss und zum Beispiel auch Sauerstoffwerte in den ganzen Belegbecken sind da wichtige Parameter, um so ein Klärwerk zu steuern. Was der Gegenzug zu einem Abwassernetz ist, ist ja diese mobile Messtechnik, dass ich die überall einsetzen kann, weil du ja schon sagtest, ich habe nicht immer zwingend irgendwelche Elektroanschlüsse vor Ort. Und dahin sieht man ja, man hat eigentlich Erfahrung. Ist das bei euch auch gegeben, dass ihr daraus Erfahrungen hattet und euch dann für Parameter entschieden habt? Oder wie ist denn da bei euch diese Herangehensweise gewesen?
Also wir haben uns da so ein Stück weit, oder der Horst hat da uns auch relativ viel schon an Literatur schon an die Hand gegeben und gesagt, hier, habt da ganz viel an DWA-Merkblättern, da könnt ihr euch relativ viel einlesen zu. Ne, oder hat uns auch die Selbstüberwachungsverordnung mal schwer ans Herz gelegt und gesagt, lest mal durch, was wirklich drin ist, was Pflicht ist. Und dann können wir uns überlegen, was ist Kür. Und da hat man auch mal ein bisschen auch über den Tellerrand geguckt gehabt. Ich sag mal, die Kollegen in Bayern, Baden-Württemberg, die waren da ja auch schon relativ wesentlich früher dran und weiter als wir. Auch gerade was die Vorgaben in NRW anging. Und da haben wir uns dann natürlich auch relativ schlau erstmal drüber gemacht und haben halt gedacht gehabt, okay, alles, was jetzt wirklich nur, ich sag mal, ein einfacher Stauraumkanal ist, der vielleicht auch nur eine mechanische Drossel hat, wo wir wirklich nichts haben. Da brauchen wir wirklich nur Füllstandsmesstechnik ein. Bei allen anderen können wir uns noch Sachen halt überlegen. Wenn wir ein MID haben, können wir auch direkt eine Leitfähigkeit direkt mit einbauen. Die gibt es als Kombigeräte, da müssen wir auch mit einem relativ geringen Aufschlag damit leben. Die können direkt beides hinter mit liefern. Wunderbar, hat man zwei Parameter, die man durchaus messen kann, die auch sinnhaftig sind. Zum Beispiel, falls es Fehleinleitungen gibt oder Fremdanleitungen halt hinter gibt, kann man daraus zum Beispiel auf den Anlagen, die halt das MID hinter haben, das kann ein Pumpwerk sein, das kann aber auch eine Schiebersteuerung sein, die über den MID geregelt wird, kann man hinter sehen, okay, wir haben einen starken Anstieg der Leitfähigkeit, hier muss irgendetwas Fremdes oder etwas Ungewöhnliches hinter drin eingeleitet worden sein. Das kann zum Beispiel sein, die eine Zuckerfabrik, die irgendwo bei uns steht. Die hat auf einmal einen Rohrbruch hinter drin. Wir sehen auf einmal, wir können genau verfolgen, über das Kanalnetz genau sehen, von wann bis wann, in welcher Geschwindigkeit trifft uns irgendwann diese starkhaltige Zuckerlösung auf der Kläranlage und können versuchen, vielleicht noch einzugreifen. Wir können natürlich auch so sagen, Sachen wie pH-Werte können wir hintermessen. Ne? Oder halt auch an sich gesehen, auf die Kläranlage, was ist wo Pflichten, ab welchen Ausbaustufen muss ich wo welche Messpunkte hinter haben. Reicht es, wenn ich eine Handbeprobung mache? Muss ich da eine kontinuierliche Messung hinter haben? Macht es wirklich Sinn, bei so vielen, ich sag mal, vielen verschachtelten Kaskadenbecken in der Belebung wirklich in jeder Zone auch wirklich immer alles zu messen? Oder ist es vielleicht nicht sogar, ich sag mal, irgendwo wirtschaftlich effizienter zu sagen, das komplette Paket am Anfang, das komplette Paket am Ende und zwischendrin wirklich nur zu gucken, was dann Sauerstoffgehalt und vielleicht eine Nitratmessung halt drin pro Becken und nicht zu sagen, ich messe jetzt alles, was möglich ist, weil irgendwo habe ich dann hinterher auch, ich sag mal, die Hülle und Fülle an Platz in meinem Schaltschrank ausgereizt, der dann irgendwo steht. Und auch irgendwo, ich sag mal, die Hülle und Fülle an Kabel- und Leitungswegen in den Leerrohren irgendwo ausgeschöpft, um irgendwo noch irgendwas an Elektroverbindung irgendwo herzustellen und da nicht irgendwo Riesenunkosten hinterzutreiben.
Kann sich das dann so vorstellen, Jan, dass das quasi für, sagen wir nicht für jedes, aber für größere Messaufgaben bei euch im Verband seid ihr quasi die interne Abteilung, wo man euch anruft. Das heißt quasi, ich habe ein Messkonzept, ich brauche ein Messkonzept für meine Kläranlage, ein Messkonzept für einen Kanal. Macht mir doch mal was. Ist das so? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, ich sag mal, grundsätzlich ist es so gedacht, ne, dass dann halt entsprechend gesagt wird, pass auf, wir machen jetzt, es werden Anlagenteile werden saniert, setzen uns mit zusammen und diskutieren über die Messtechnik und gucken nach, okay, was brauchen wir hier überhaupt? Ne, was haben wir für ein Verfahren? Vielleicht, was ist auch vom Betrieb hinter auch gewünscht, weil die sagen, pass auf, wir haben an der und der Stelle immer wieder, kommt es zu Problematiken, zu Schwierigkeiten, da hätten wir gerne noch extra Wünsche, klar. Und wir gucken halt wirklich drüber, was ist erstmal A Pflicht und was macht irgendwo aus Erfahrung gesehen Sinn.
Ist ja mega sinnvoll, dass ihr quasi euch nicht ein Messgerät einbaut, um ein Messgerät einzubauen, wie das vielleicht ein Ingenieurbüro oder noch besser ein Messgerätehersteller machen würde. Der will natürlich, hat natürlich Interesse, mega viele Messgeräte reinzubauen, weil er daran Geld verdient. Und ihr habt ein Interesse natürlich, dem Kunden, eurem internen Kunden quasi, zu helfen, sein Problem zu lösen. Und wenn man dafür eine Messung braucht, dann nimmt man eine. Und wenn man dafür das aber anders lösen kann, würdet ihr auch was anderes empfehlen, weil ihr verdient ja nicht euer Geld damit, Messungen
Nein,
zu
nein, nein.
verkaufen.
Also
So, jetzt meine
letztendlich nicht.
Frage,
Also
warum
es
wir
gibt
uns eigentlich
natürlich auch.
kennengelernt haben. Also, ja.
Ne, also es gibt ja auch immer wieder unterschiedliche Lösungen, auch unterschiedliche Ansprüche hinter mit drin. Es kommt ja immer darauf an, wie alt ist so eine Anlage. Hau ich da jetzt die brandneueste Messung hinter rein? Oder kann ich es vielleicht doch irgendwo die nächsten 2, 3 Jahre mit einer einfachen, simplen Lösung erstmal überbrücken, bevor wir sagen, jetzt tun wir eine Grundkernsanierung hier hinter drin und sagen, wir bauen einen komplett neuen Schrank. Neue Maschinentechnik, neue Leitungen, neue Messtechnik und rollen das Ganze nochmal vernünftig neu aus und gucken vielleicht noch nach, wo muss der Beton nochmal aufgebessert werden.
Sowas
Sascha,
kannst du da
wolltest du? Da war
alles,
eine Frage.
sowas kannst du alles erkennen, dass der Beton nachgebessert muss an deinen Messungen. Ist das
Nee,
schon mal
das
gut? Genau.
nee,
Ich habe aber,
tatsächlich nicht, nein. Also wir
Ich
haben
habe
da
da
noch
aber
so.
jetzt mal schnell nachgerechnet, und ihr habt ja
Ja.
nächstes Jahr oder du 10-Jähriges für euer Messtechniksystem, für den E-Plan. So, ich habe jetzt eher gehört, dass ihr viel punktuelle Lösungen habt. Also seid ihr jetzt schon flächendeckend unterwegs und alles, was man sich so vorstellen kann, wird ja rausgeworfen in euren Messsystem? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr so Meilensteine? Welchen Zustand wollt ihr irgendwann mal in der Zukunft erreichen? Also wo sind da die Visionen
Also,
und welchen Punkt habt ihr da jetzt schon erreicht?
wir hatten eigentlich schon vorgehabt, längst fertig zu sein, was die Sonderbauwerke angeht, also die wirklich zu 100% fertig zu haben. Bei den Kläranlagen war es oder ist es teilweise eher, rollt es jetzt eher mehr an, weil jetzt kommen erst wieder die großen Ausschreibungen. Weil wir da auch mehr oder weniger zwar alte Messgeräte oder etwas nicht ganz komfortable Geräte zwar schon verbaut hatten, aber da war natürlich schon, ich sag mal, der Kontrollfokus die letzten 10, 20 Jahre wesentlich höher gewesen als auf den Sonderbauwerken. Die sind natürlich oder sind relativ viel bei uns, leider Gottes, auch gerade was Elektrotechnik angeht, immer sehr stiefmütterlich behandelt worden. Da hat man nicht gerne nicht viel Zeit und Liebe hinter reingesteckt gehabt. Das haben wir auch intern durch Umstrukturierung, dass wir einen eigenen Betriebsleiterbereich, der sich nur auf Kanal- und Sonderbauwerke fokussiert hat, umgestellt. Dass halt im Endeffekt nicht die Betriebsleiter, die für ihre Kläranlagen zuständig sind, auch ihr komplettes, die Sonderbauwerke innerhalb ihres Kanalnetzes mitrollen müssen. Das gibt es zwar an einigen wenigen Stellen, gibt es das noch, aber das hat sich mehr oder weniger aufgelöst. Und da ist eine wesentliche, ich sag mal, Qualitätsverbesserung auch, was die grundsätzliche Pflege der Sonderbauwerke betrifft, halt in den letzten Jahren auf jeden Fall mitgekommen. Was uns da natürlich auch stark zurückgeworfen hat, ist, warum wir noch nicht fertig sind, ist in den letzten, was haben wir, 2024, ich sag mal seit 2020 ganz groß gekommen. Wir durften im Jahr 2020 kaum irgendwo rausfahren und wirklich irgendwo Projekte hinterher abschließen. Dann hatten wir häufig ein ganz großes Problem gehabt, dass wir halt noch Firmen beauftragen wollten und mussten für letztendlich, um halt die Bauwerke auch so herzurichten, dass wir überhaupt messen können, dass wir überhaupt eine Zugänglichkeit irgendwo haben, dass Leerrohre gelegt werden, dass wir eine elektrische Verbindung irgendwo hinschaffen könnten. Wir haben zum Beispiel gerade bei den Füllmessungen sind wir hingegangen und haben gesagt, wir setzen nochmal einen neuen Schachtdeckel oben aufs Bauwerk drauf, wenn es ein unterirdisches Bauwerk ist. Heißt letztendlich, an dieser Stelle wird kein richtiger Einstieg gebaut, sondern letztendlich die großen Schachtringe werden auf den Beton, auf die Betondecke oben drauf gesetzt, bis auf Asphalthöhe oben hochgezogen. Und dann wird einmal durch die Decke über der Trockenwetterrinne, also das ist so eine kleine Halbstrahle, die meistens eben in den Gerinnen und in den Röhren halt noch durchlaufen, wo halt der, ich sag mal, der tagtägliche Schmutz, also Schmutzwasseranteil einfach nur durchläuft, durchläuft, dass wir da wirklich lotrecht drüber eine Kernbohrung über hinsetzen können. Und in diese Kernbohrung hängen wir von oben dann unsere Sonden für die Füllstandsmessungen hinter rein. Die können schon mal tiefer, die können was flacher sein, diese Messschächte, aber die haben wir relativ viel mit verbaut, damit wir auch einfach den Kollegen es einfacher machen, wenn mal Probleme sind, da auch dran zu kommen. Weil es nützt sehr wenig was. Ne? Also Sascha, bei dir zum Beispiel im Hintergrund sieht man schön diese riesengroße Kanalröhre, wo man durchlaufen kann. Und in so einer Röhre irgendwo eine Leiter aufzustellen, am besten noch im vollen abwasserdurchflossenen Betrieb, dass da unten noch so schön noch die Rinne mit Wasser unten drin gefüllt ist, alles hängt noch voll Matsch. Erstmal überhaupt die Leiter durch irgendeinen Einstieg durchzukriegen, ist nicht immer ganz einfach. Die Leiter unten sicher aufstellen, dass die nicht umfallen kann, ist das nächste Problem. Und dann hochzukrabbeln an die Decke, um da irgendwas dran zu bohren, ist super, super schwierig. Und wehe, es hat sich dann irgendwie mal Schmutz drumherum gewickelt. Ja, also es kann ja schon mal gerne sein, dass da irgendwie, warum auch immer, wir haben schon Mülltüten im Kanal drin gefunden gehabt, die sich um wer weiß was drumherum gewickelt haben. Hatte ich auch teilweise schon um Messungen drum gehabt. Die haben es ja wirklich irgendwo, sind die angespült worden und haben es ja 3, 4, 5 Mal drumherum gewickelt, die sind nicht mehr abgegangen. Da musste man wirklich an die Messung dran, diese schöne, ekelhafte Mülltüte irgendwie da runterfummeln. Und danach hat die Messung wieder funktioniert. Danach konntet ihr wieder vernünftig messen. Na, aber so ein Ultraschall und ein Radarsignal, die haben dann irgendwann, wenn die wirklich mit Matsch und Dreck und sonst was voll sind, da kommen die auch irgendwann nicht mehr durch und messen vernünftig.
Aber wo bildet ihr denn jetzt eigentlich diese Messwerte ab? Im Leitsystem, Prozessleitsystem, habt ihr Cloud-Lösungen mittlerweile? Wo kann man denn eigentlich reingucken? Und dann ist es getrennt. Wir haben es ja strikt getrennt. Wir haben auch ein Abwassermanagement zwischen Klärwerk, Steuerung und sagen wir mal jetzt Kanalnetzsteuerung. Ist ja doch schon mal ein Unterschied. Oder Pumpwerksauslegung ist ja auch immer nicht ganz so einfach, das zu vermischen. Hat natürlich alles was miteinander zu tun. Und wir schauen da in so eine Leitsysteme rein und können dann halt anpassen und auch Maßnahmen steuern. Du hast jetzt schon viel gemischt, dass du sagst, man kann natürlich dann auch Maßnahmen planen. Wenn ich weiß, es ist jetzt voll, ist leer, kann ich eine Kolonne hinschicken, was zu machen. Aber wie sieht es aus? Wo kann ich denn da reingucken? Wo sehe ich denn diese Werte, wo ich dann überhaupt was machen kann?
Also letztendlich die Werte an sich werden bei uns grundsätzlich immer im Betriebsdaten- und Störmeldesystem visualisiert. Wir haben dazu von Siemens WinCC im Einsatz. Das ist für alles gleich gehalten. Also wenn man dann entsprechend in verschiedenen Bereichen immer wieder einzelne Karten aufgebaut, auf die man dann letztendlich über unterschiedliche Buttons, die dann halt auf der Karte verteilt sind, wo dann halt regional oder punktuell genau die Bauwerke halt auch verzeichnet sind, kann man auf die einzelnen Anlagenbilder halt drauf springen und die zeigen wirklich letztendlich so mehr oder weniger wie so ein Prozessbild, wie funktioniert die Anlage an sich, ne? Also wie ist die aufgebaut und dann sind entsprechend überall die einzelnen Messwertfelder oder Skalen halt ja, mit aufbereitet, die dann halt letztendlich den aktuellen Zustand der Anlage hinter abbilden. Das ist aber alles erstmal nur Anzeige. Wir haben auf den Kläranlagen an sich, haben wir zusätzlich halt noch ein Prozessleitsystem, worüber die Kollegen vor Ort die Anlagen steuern können. Wir haben das bei dem Anzeigensystem so gelöst gehabt, wir können das von überall aus, können wir bei uns aus unserem System heraus uns die Werte angucken, nur angucken. Ja, darüber werden halt entsprechend, was sind die Analogwerte, welche kommen da an oder halt welche Störmeldungen stehen an. Die werden uns da angezeigt und dann können wir entsprechend darauf reagieren. Wie gesagt, die Steuerung an sich der Kläranlagen ist halt wirklich davon losgelöst, weil die funktioniert wirklich nur vor Ort. Also man muss physisch halt im Gebäude sein, eingeloggt vor den PCs, um da irgendwo in die Automatik eingreifen zu können. Ansonsten ist das alles mehr oder weniger gesperrt, um da halt keine äußeren Zugriffe oder keine Angriffswege halt für offen zu halten.
Stelle ich mir das halt mega schwer vor, ne? Jan, ihr seid ja quasi eine Abteilung, ihr könnt ja nicht alle Kläranlagen kennen und alle Kanalnetze und alles. Wie stellt ihr denn sicher, dass jeder vom Gleichen spricht? Das ist ja, also quasi, das ist ja dieses E-Plan sozusagen. Wie plant ihr sowas? Wie kriegt ihr das hin, dass, weiß ich nicht, 600 Leute, die ihr seid, alle vom Gleichen sprechen? Wobei eine Anlage, wo eine Person ist, die weiß Bescheid. Bei 600 Leuten, dass alle vom Gleichen reden, wie macht ihr das?
Ja, wie machen wir das letztendlich? Also gut, wir sind natürlich halt sehr stark in verschiedene regionale Bereiche hinter aufgeteilt. Also jeder Betriebsleiter hat seine ein, zwei, vielleicht in Ausnahmefällen drei Kläranlagen, die er halt so für sich betreut. Und halt entsprechend auf jeder Kläranlage sitzen, je nach Größe, es gibt welche, da sitzen noch, die gibt es noch, da sitzen noch nur zwei Leute. Aber natürlich gibt es auch welche, da sitzen mindestens fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute halt. Fest, also ne, als feste Arbeitsstellen, die halt für die Gesamtanlagenbetreuung halt in der zuständig sind. So, mit denen muss man sich hinterher durchaus auseinandersetzen. Ne, die haben halt teilweise ihre Abwassermeister mit dabei, ne, die koordinieren ihre Kläranlagen oder übernehmen die Aufgaben für ihren Bereich. Und dasselbe haben wir auch für den Kanalbereich. Ne, wir haben einen Abwassermeister oder mehr oder einen Abwassermeister für mehrere Kanalnetze. Die haben letztendlich ihre Teams vor Ort halt sitzen in den Kanalmeistereien, die halt dann für die direkte Betreuung vor Ort hinter zuständig sind. Und meistens setzen wir uns halt wirklich mit denen zusammen und gucken nach, okay, was steht jetzt an? Wir haben auch intern einen relativ großen oder wir haben eine relativ große Auflistung mal gemacht, okay, was sind unsere Gesamtanlagen, die wir aktuell haben? Haben die auch immer wieder bei Übernahmen von kommunalen Anlagen auch immer wieder weiter ergänzt. Und die sind mal mit einem Prioritätenschlüssel mal vergeben worden. Dass wir gesagt haben, die und die sind besonders wichtig, weil da haben wir ein sehr empfindliches Gewässer. Wenn die da einleiten, dann müssen wir wirklich gucken, dass wir da relativ zügig auch eine vernünftige Überwachung hinter realisiert haben. Und bei vielen anderen Sachen war es dann eher prioritär nicht so wichtig, weil die vielleicht auch gar nicht von der, ich sag, von der systematischen Berechnung halt her keine hohen Abschläge ins Gewässer irgendwo, also keine hohen Einleitungen da verursachen sollten. Und die haben wir dann halt entsprechend mit den Kollegen halt mehr da begonnen abzuarbeiten und haben das, glaube ich, so für die Sonderbauwerke sind wir jetzt so bei, ich sag mal, 85% fertiggestellt. Und das haben wir halt mehr oder weniger mit den Kollegen halt zusammen entwickelt. Wir sind halt die einzelnen Anlagen wirklich durchgegangen, haben uns die vor Ort besichtigt, haben uns das hinterher mal dazu gemacht, okay, was brauchen wir überhaupt? Dann haben wir mal so ein bisschen uns grob Vorkonzept mal erklärt, gehabt, okay, was wäre aus unserer Sicht wichtig? Und haben mit dem Betrieb zusammen gesagt, okay, das ist jetzt wirklich hinter die finale Version, was brauchen wir dahinter wirklich? Wo sollten wir es haben? Was wäre noch on top? Und wenn der Betrieb gesagt hat, das ist uns zu viel oder wir hätten gerne noch extra Wunsch oder wir hätten gerne hier noch für unsere Pumpen, für Betriebssicherheit gerne noch eine zweite Messung noch drin, um halt da den Füllstand zu überwachen, um halt eben im Notfall eine Redundanz einfach zu haben vor Ort. Das ist dann teilweise entweder auch schon aus betrieblichen Wünschen oder auch generell an Anforderungen, die schon an die Anlage gestellt ist halt. Ergeben sich da teilweise manche Sachen schon raus.
So, was ist denn jetzt für dich so ein konkretes Anwendungsbeispiel? Wir müssen jetzt mal so ein bisschen praktischer werden und mal schauen, was man jetzt so machen kann. Wenn wir jetzt zur Pumpe ist defekt, misst das System, meldet zurück und dann kann ich was machen. Jetzt aber im Kanalsystem, was gibt mir denn jetzt mein Pegel? Was sagt es aus und welche Maßnahmen kann man denn dahin planen? Und ist ja, wie ich das gesehen hatte, ich hatte ja da eine kleine Präsi gesehen, auch geplant, irgendwelche Maßnahmen abzulesen und zu sagen, ich muss jetzt was machen oder nicht. Oder wie geht ihr denn dann vor?
Also wir haben zum einen, ja, wir fangen es jetzt ein bisschen an.
So, jetzt habe ich ihn erstmal ausgehebelt. Muss ich Ihnen noch was zum Nachdenken geben. Aber das ist
Ja,
ja nicht schlimm.
ne,
Das ist ja, wir
es
wollen ja auch
waren
die
jetzt,
Probleme der Zukunft lösen. Da kann sich
genau,
dann,
ja,
das
es
hat mal
waren,
letztens Klaus gesagt, da kann sich ja auch der Zukunftsklaus drum kümmern. Das ist ja nicht
genau, der
heute. Das muss ja nicht heute
Zukunftsklaus, den
lösen. Der
bewundere ich eh.
Zukunftsklaus kann es lösen.
In
Ja.
5 Jahren, ne, jetzt wird ja mal Matthew McConaughey auf den Oscars, ne? Ich bin der Fan von Matthew McConaughey in 10 Jahren. Der ist wieder Fan von Matthew McConaughey in nochmal 10 Jahren. Ich bin heute schon Fan vom Zukunft Sascha in 5 Jahren.
Ja, also wie
Ja,
gesagt,
schlau, ja.
es waren ja mehrere, oder ich sag mal, danke gerade für die kurze Pause, aber es waren ja wirklich mehrere Fragen ineinander gestapelt. Also zum einen ist es so, was lesen wir dahinter raus? Also ich kann natürlich mit einem Messdatenmanagementsystem, kann ich mir hinter Sachen langfristig gesehen auch mit betrachten. Ne? Also ich habe einmal den Füllstand dahinter raus, aus dem Füllstand kann ich hinterher einmal sagen, ich kann mir den Einstauzyklus meines Bauwerks ansehen. Ich kann aber auch letztendlich sagen, wie viel hat es entlastet. Und wenn ich das hinterher mir über mein Kanalsystem mal wirklich ausbreite und ausgucke, dann fallen mir irgendwo die schwarzen Schafe irgendwann auf. Ne, in der DWA gibt es so ein bisschen, oder wird es halt beschrieben gehabt, Brombach und Wörle. Die haben sich da sehr viel mit der Statistik halt mal beschäftigt und haben gesagt, hab, okay, es gibt so prozentuale Kategorien da drin, wo die sagen, okay, der Einstau und die Abschläge, die verhalten sich in oder sollten halt in dem und den Zahlen einfach vorhanden sein. Also kommt immer so ein bisschen darauf an, was habe ich für eine Beckenform oder für einen Beckentyp. Habe ich ein Durchlaufbecken, habe ich ein Fangbecken halt drin, wo befinde ich mich so im Netz halt? Und da haben die halt mal so ein paar ja, Einkategorisierungen für diese Aufzeichnung einfach mal erstellt. Und da kann man schon relativ schnell hintersehen, wenn es zu Ungewöhnlichkeiten hinterkommt. Weil je tiefer oder je enger ich im Netz hinter drin bin, umso mehr Wasser muss ja irgendwo da verarbeitet werden. Na, also das heißt, aus den äußeren Bereichen läuft es ja irgendwie ähnlich wie so ein Spinnennetz ineinander und läuft hinterher ins Zentrum, da wo letztendlich die Kläranlage hintersteht. Und wenn ich irgendwo schon sehe, dass irgendwo in einem der Randbereiche ich schon ein Bauwerk habe, was sehr häufig oder sehr permanent bei jedem Kleinstregen wirklich das obere Bekannte voll ist, was immer das Gewässer ableitet, dann kann ich hintersehen, okay, klar, das kann ich nur aus den reingekofferten Messzyklen hintersehen, aber ich kann auf jeden Fall sehen, wo wäre denn noch Platz, wo wäre noch Reserve, wo wir mehr überhaupt hinschicken. Ne? Wie sieht es denn aus? Was ist denn mit dem Bauwerk davor? Was ist mit dem Bauwerk dahinter? Wie verhalten die sich denn hinter drin? Verhalten die sich ähnlich oder ist es nur dieses eine Bauwerk? Ist es ein ganzer Strang, der sich irgendwie so hinter mit verhält? Ne? Kann irgendwie sein, okay, ich habe ein Schlüsselbauwerk, das ist zu klein. Ne? Wo man sagen kann, okay, hier laufen jetzt mehrere Äste oder mehrere andere Bauwerke drauf, als so eine Art Knotenbauwerk. Und das hat aber nicht genügend Weiterleitungsmenge mehr. Ne? Oder hat nicht genügend, was es weiterleiten darf. Dann müsste man natürlich sagen, okay, oder man kann die Daten hinter nutzen und sagen, okay, wir müssten hier was dran verändern, liebe Behörde. Wir müssten hier, also darf man ja nicht einfach sagen, komm, wir hauen jetzt 10 Liter pro Sekunde mehr Weiterleitungsmenge an dieses, ne, geht einfach mal sinnfrei. Das muss ja alles relativ aufs Netz geplant sein. Das muss auch mit den Behörden hinter abgestimmt sein, dass wir das auch mal eben dürfen. Das ist ein Riesenaufwand hinter. Und das andere ist natürlich auch, wir werden ja regelmäßig zu jedem Bauwerk hinterher auch abgefragt, wie sieht es denn aus? Was haben wir denn überhaupt an Ereignissen da gehabt? Wir haben uns unsere Sachen überhaupt verhalten. Wir müssen ja irgendwann auch unser Wasserrecht erneuern. Und dazu ist es immer gut, wenn man sowas dokumentieren kann und sagen kann, okay, das sind unsere Werte vor Ort. Ne, wir schlagen nicht zu viel ab, wir schlagen vielleicht auch nicht zu wenig ab, um auch das Gewässer irgendwo ein Stück weit zu schonen und nicht zu überstrapazieren, aber natürlich auch nicht, um das Kanalnetz auch übermäßig immer permanent bis zum Äußersten immer auszureizen. Oder ist es schon ausgereizt? Müssen wir da vielleicht auch drauf handeln? Ne, sind jetzt noch mehr Baugebiete dazugekommen? Vielleicht gab es Fehlschlüsse. Ne, vielleicht haben die jetzt gesagt, kapier, der neue Holy ist ja, Trennsysteme einzubauen, also sprich Schmutzwasser und Regenwasser voneinander zu trennen. Da kann es unfassbar gerne und
Dann, Mensch,
unfassbar
weißt du,
schnell.
an wen du mich erinnerst?
Jetzt sagt mir mein Chef.
Oh, das wäre ein Lob.
Wolltest du ihn nicht
Kennst du
loben,
Rainer
oder?
Kallmund?
Ja.
Der kann auch, wenn er, der ist auch absoluter Experte, der kann über sein Thema richtig ohne Punkt und Komma reden. Jetzt muss ich ihn nochmal unterbrechen. Also, man merkt ja wirklich, dass du voll drinsteckst in dem Thema und das ist ja auch genau diese ganzen kleinen Sachen, die wir als Ingenieure immer rauskitzeln müssen, quasi aus dem Thema. So, jetzt wollte ich aber trotzdem nochmal auf Engineering-Plan rauskommen. Das wäre für mich, weil ich habe ja deinen Vortrag gehört bei Zahnentechnik. Das war ja sehr interessant, wie du softwaretechnisch dann auch verortest, wo ist was zu finden, wie kann wer was rausfinden, wie kriege ich das hin, meine Messungen so zu benennen, dass ich sie wiederfinde, dass es reproduzierbar ist. Und dass es so dokumentiert ist, dass es in 20 Jahren noch jemand versteht. So, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Wie nutzt ihr das? Wie geht ihr da ran? Ja, also, weil die meisten werden das nicht so softwaretechnisch hinterlegt haben. Deswegen würde mich das nochmal interessieren, wie ihr das konkret nutzt und warum ihr euch da für eine Software unterschieden habt, das zu machen. Geht doch da nochmal auch drauf ein, kurz.
Ja, ich versuche es in 10 Minuten ganz schnell, ganz kurz zu halten. Ja, also wir hatten vorher, ne, also E-Plan an sich ist ja mehr oder weniger eine Engineering-Software, die kommt aus dem Bereich Elektrotechnik. Deswegen eben in unserer kurzen Vorgeschichte hast du mal ganz kurz gefragt, wofür steht das E? Steht das denn nicht für Elektrotechnik? Naja, nicht ganz richtig. Aber da kommen die her aus dem Bereich. Da haben die halt ihre Anfangsfüße hinterher mitgesetzt und die ersten Steps mit ihrer Software. Mittlerweile sind die aber als, ich sag mal, als Plattform-Tool in vielen anderen Bereichen genauso sehr mit dabei. Also man kann halt auch Hydraulik-Pneumatikpläne zeichnen. Man kann auch letztendlich andere Zeichen einfach mit einbetten. Noch nicht ganz so gut bearbeiten, aber man kann sie zumindest auf der Software mit verwalten. Man kann sie mit darstellen, man kann sie mit einer Gesamtunterlage mit einfügen. Man kann viele Dinge da drin wunderbar auswerten, was zum Beispiel Dinge angeht, was zum Beispiel für den Schaltschrankbau am Ende hinter wichtig ist. Ne? Dass man zum Beispiel hat, wie Stücklisten, was muss man Materialien hinter haben, was ist auch für den Elektriker vor Ort hinterher wichtig. Ne? Bestimmte Kabellisten oder andere Pläne, die halt E-Plan automatisch aus den darin hinterlegten Dingen einfach herausziehen kann. Und hinter all dem steckt letztendlich eine relativ oder ein relativ wichtiger Teil, den kann E-Plan auch abbilden. Das ist letztendlich die Struktur. Und für diese Struktur gibt es eine ganz, ganz signifikante Norm. Die ist auch momentan sehr stark immer wieder an Überarbeitung und an Erweiterung dran. Das ist die 81346. Geht sich hinter da hinterher, da gibt es noch vier, fünf andere Normen hinter drin, immer wieder da drin aufgegangen. Und letztendlich gibt es da mehrere Teile von. Teil 1 ist erstmal Beschreibung, wie wende ich die an? Relativ lose oder relativ allgemein gehalten, wie eine Norm nun mal so ist. Und, der Teil 2 befasst sich relativ schon konkret mit bestimmten Dingen, wie man die klassifiziert, heißt das in der Norm. Das heißt letztendlich, wie kennzeichne ich ein bestimmtes Bauteil, ein Produkt, ein Gegenstand zum Beispiel oder einen Ort. Da gibt es dann letztendlich Hinterlisten, Tabellen, die man halt, die aber für alles mittlerweile geöffnet sind. Ganz früher waren da wirklich die klassischen Listen drin gewesen, wo man nur die typischen elektrischen Bauteile drin gefunden hat. Mittlerweile ist das so weit überarbeitet, ich hatte jetzt den Tisch, an dem ich hier gerade sitze, in dem Raum, Etage, Gebäude so weit mit diesem System einfach damit beschreiben, dass ich den eindeutig wiederfinden kann. Also ich Anlagenkennzeichnungssystem da halt hinterher. Und das ist häufig der Fall oder auch im Austausch mit vielen anderen Verbänden habe ich schon in den letzten Jahren immer wieder rausgehört gehabt, dass es das so in kompletter Durchdeckung nicht gibt. Also es gibt es dann wirklich eher so mit Fokusbrille auf einzelne Projekte, auf einzelne Teilbereiche. Es ist auch häufig so, dass so Planung, Struktur meistens immer nur auf ein Teilprojekt, ich sage es mal ein Zulaufpumpwerk, draufgelegt wird und nur auf das. Der Rest der Kläranlage ist überhaupt nicht mit betrachtet.
Aber
Und,
bevor wir jetzt alle sämtlichen Hörer verlieren, die jetzt nach und nach abschalten, muss ich noch mal kurz das
gerne.
vereinfacht sagen. Also wir reden über eine Standardisierung, dass ich weiß, was ich überhaupt irgendwo einsetzen will, ein
Genau.
Materialmanagement, aber auch vor Ort ein Archivierungssystem. Also dass ich vor Ort mit einer Plakette einlese oder wie würdest du das jetzt vor Ort irgendwie
Genau.
punktuell einbinden?
Genau, ne, also ePlan bietet da eine ganz gute Schnittstelle halt drin zu Etikettendruckern aller Art. Na, also das kann jetzt Brother oder wen auch immer man den einfach hat. Irgendein Labeldrucker hinter sein, dass ihr sagen kann, okay, mein Anlagenkennzeichen, das drucke ich dir jetzt aus. Ich kann dem auch hinter sagen, pass auf, druck mir einmal das Zeichen, also den Kodierungsschlüssel auf und einen Klartext drunter. Das kann ich dem vor
Das ist
alles
also die
festlegen.
Wichtigkeit ist, dass man quasi durchgängig von oben bis unten weiß, wenn man den Code sieht, weiß man, dass es in dem Bauwerk, an der
Richtig, genau.
Stelle verbaut, in dem Schaltschrank und so weiter. Und dann weiß man halt, okay, das muss auf die, vielleicht sogar beim Erbverband, das ist diese Kläranlage in dem Bauwerk, in dem Schaltschrank. Links oben ist es verbaut, da ist der Anschluss und der Sensor ist in dem Bauwerk, an der Stelle dort verbaut, sozusagen, ne? Weil
Richtig, genau.
das ist ja das Komplizierte. Umso größer, umso komplexer das wird, dann weiß man einfach, das ist ja nicht mehr überblickbar für eine einzelne Person. Und jeder, der eine baut vielleicht darum und der andere da. Und um das irgendwie festzustellen und zu planen, wie man das gut verkabelt und so weiter, wenn man mal sieht, unter so einer Kläranlage, was da alles irgendwo, welche Kabel da langlaufen, habe ich mich schon immer gefragt, wie macht man das? Dass man später noch weiß, welches dieser Kabel wo langläuft. Ne?
Genau, ne, dass
Genau.
man halt entsprechend sowas halt auch nicht nur sagt, ne, in einem reinen Stromlaufplan habe ich zwar irgendwo die Verbindung dargestellt, aber man kann hinterher auch sagen, okay, ich nehme eine, ich nehm ne, ach, ich komme nicht drauf, einen Übersichtsplan von der Kläranlage. So, und in
Genau.
diesen Übersichtsplan zum Beispiel ein, da zeichne ich zum Beispiel sämtliche Kabelwege hinter drin ein. Ne? Wo laufen meine Leerrohrsysteme hinterher lang? Ne? Wie viele sind das? Was habe ich da an Schächten? Ne, wo habe ich da irgendwo Mittel und Wege? Und dann habe ich wirklich eine komplette Übersichtlichkeit über alles, dass das ja, dass das letztendlich halt auch irgendwo wiederfindbar ist, ne, auch auseinanderhaltbar ist.
So, wir haben uns ja eigentlich auch so eine Deadline gesetzt. Nichtsdestotrotz hat Klaus uns schon mal verlassen, weil natürlich familiäre Pflichten auch mal vorgehen. Und deswegen können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, aber wir gehen jetzt aber auch nicht mehr so in die Tiefe. Aber ich habe das ja vorhin schon mal gut anmoderiert. Und was würdest du jetzt eigentlich sagen, worum muss sich eigentlich der Zukunftsjan noch so ein bisschen kümmern? Also wo sind da die Herausforderungen, die Chancen der Zukunft? Kann auch mal so ein intelligentes System wie eine KI da auch unterstützen. Wie weit bist du da schon mal ins Thema eingetaucht und welche Hilfen könnten daraus entstehen?
Ja, ich weigere mich immer noch so ein bisschen bei dem Begriff auch Intelligenz zu verwenden. Also ich würde eher sagen, das ist eher ein Supercomputer. Den kann ich größere und komplexere Aufgaben zu ergeben, aber aus sich selbst heraus, das, was ich bis jetzt an KI gesehen habe, also es ist noch nicht wie in Science-Fiction-Filmen, dass ich sagen kann, okay, ich unterhalte mich mit dem Ding und es macht jetzt alles vollautomatisch und komplett selber. Man muss da schon, ich sag mal, Arbeitsaufträge schon sehr konkret, sehr genau beschreiben und es aber auch hinterher nachprüfen, was hat es letztendlich hinterher wirklich gemacht. Es ist eine Arbeitserleichterung, gerade für, ich sag mal, sehr, sehr einfache Aufgaben oder für so, ich sag mal, Müsli-Pflichtaufgaben kann man wunderbar über sowas relativ über eine gut funktionierende Massenoperation einfach in Gang stoßen und sagen, komm, ich habe jetzt keine Lust, sämtliche Berichte, die ich hinter drin habe, jetzt irgendwo in sämtliche Ordner rein zu verteilen. Das kann ich einer KI in die Hand drücken und sagen, komm, sortiere mir das vernünftig ein. So, der kann sich in Windeseile, ich sag mal, die einzelnen PDFs, wie auch immer, aufmachen, liest kurz rein, was steht drin, okay, das gehört zu der Anlage und sortiert es mir ein. Aber ich denke, dass das jetzt so stark überhand nimmt, wie es teilweise befürchtet wird, glaube ich es nicht. Ich denke, da wird noch sehr viel Entwicklung noch kommen. Ich denke, es wird, wenn man mit am Ball bleibt, alles Step by Step kommen. Ich denke, für mich persönlich wichtig ist es einfach mit am Ball zu bleiben, dass man auf der einen Seite mitgestalten, mitdenken, mitreden kann. Und dann wird es einen auch nicht überrollen. Aber wenn man es halt ignoriert und den Kopf in den Sand steckt, dann irgendwann einen die Flut einholen.
So, jetzt müssen wir nochmal gucken, so eine lustige Geschichte aus dem Hut zaubern. Also mir fällt eine ein, ich habe mir kurz Gedanken gemacht, was ich erzählen könnte, sind immer so viele Geschichten. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel auch mal in so einen großen Abwassersammler eine Messung reingemacht und die hat immer ziemlich viele Störmessungen gehabt. Dann war dann immer der Messwert gesprungen und alle waren dann immer irgendwie schon so ganz am Verzweifeln und irgendwann zeigte das Ding dann mal Überstau an und jetzt läuft über und dann hat man sich so überlegt, oh, jetzt müssen wir mal hinfahren und das Signal wieder so entstören. Und dann guckt denn gerade ein neuer Mitarbeiter rein und sagt, was soll ich machen? Der Kanal ist ja wirklich überstaut. Also dass man dann auf einmal feststellt, oh, das stimmt ja, was das System ist. Das ist ja auch mal so eine Bestätigung von dem. Das war wirklich mal die Erkenntnis. Aber das Problem ist davor, dass man schon gar nicht mehr dran geglaubt hat. Also es sind halt diese Wege dahin bis zum exakten Messwert, die sind halt sehr schwerfällig und dann einfach diese Erkenntnis, oh, es scheint ja doch zu funktionieren und jetzt müssen wir mal was machen. Das ist dann ja der erste Punkt, wo man sagt, oh, jetzt können wir tätig werden. Hast du da irgendwie sowas aus deiner Geschichte wo du, oder aus deinem Werdegang, wo du sagst, das ist so ähnlich?
Ja, also es ist ja immer so ein bisschen sehr viel hin und her und auch relativ müßig, mit vielen Leuten immer darüber zu diskutieren, über die Richtigkeit von Werten. Gerade wenn man hinterher dann hinterher festlegt, okay, das und das ist jetzt wirklich die Einschauhöhe oder die gemessene Höhe für den Abschlag. Das muss man wirklich hinterher gucken, was haben unsere eigene Vermessungsabteilung hinterher an Daten geliefert. Kann man denn wirklich hundertprozentig trauen, was uns die Ingenieurbüros an Bestandsplänen hinterher aushändigt, weil es ist ja leider Gottes häufig so, dann sind es dann doch irgendwelche Ausführungs- oder Genehmigungspläne, wo hinterher nur Bestandsplan runtergeschrieben wird. Da wird dann nicht groß nachgemessen, stimmt das jetzt wirklich alles? Wie weit kann man sich darauf verlassen? Und wir hatten es irgendwo mal gehabt in einem Becken, das war halt im Nebenschluss angeordnet. Da ist die Entleerungspumpe hinterher ausgefallen. Und wir haben da halt unterstützt, weil wir mussten da so oder so noch ein paar Restarbeiten noch machen auf der Anlage und sind mit den Kollegen zusammen dahin gefahren. Wir dachten, wir müssen so oder so nach der Entleerungspumpe hinter gucken, die ist nicht gelaufen. Und dann gucken wir hinterher rein und stellen wirklich fest, das Ding ist wirklich bis zur Abschlagschwelle noch komplett voll, randvoll und zeigt genau den Wert an, den wir irgendwie höhentechnisch mal ausgerechnet haben. Und da haben wir gesagt, ja, Gott sei Dank, es hat geklappt, es hat funktioniert. Wir haben gerade schwarz auf weiß, also nicht schwarz auf weiß, es war eher mehr rot auf orange blinkend auf dem Display. Das ist der exakte Wert, den wir ausgerechnet haben.
Also wir halten fest, man freut sich doch zum Anfang dann darüber, dass die Messgeräte genauso funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und es ist dann schon auch ein weiter Weg, dahin zu kommen und einfach Vertrauen in dieses System zu haben. Also ich bin ja auch schon weiter. Ich habe mich ja halt auch mit den betrieblichen Zuständen beschäftigt, die anschließend passieren. Mir ist das Messsignal und die Messlieferung und der Sensor eigentlich schon egal, wenn man nicht aber genau wüsste, wie anstrengend es ist, ihn auch wirklich vor Ort zu installieren mit den ganzen Problemen, sei denn einfach Dreck im Abwassersystem und vielleicht liegt es auch nicht direkt über den Messpunkt. Also das Abwasser fließt ja nicht immer direkt über die Schachtöffnung. Dann Akkulaufzeiten, um jetzt nur noch einige Sachen. Oder wenn man halt keine Stromanschlüsse hat, muss man mit mobilen Techniken arbeiten. Übertragungssignale, die aus den Schächten, aus dem Abwassersystem rauskommen. Das sind halt alles so Sachen, die einfach große Herausforderungen stellen. Aber nachher will man ja einfach nur mit Messtechnik arbeiten. Und was halt auch wichtig ist, Messungen zu erheben. Also man kann ja auch erst Sachen auswerten, die über einen längeren Zeitpunkt, sagen, gemessen werden. Also wo ist da für dich noch Erkenntnisse in die Zukunft zu sehen, wo man sich denn noch verbessern kann?
Ich denke, oder auch gerade was so den Bereich nochmal KI einfach nochmal aufzugreifen, ist es wirklich so, dass man mal bessere Auswertung, gerade was so die einzelnen Prozesse hinterher angeht. Ja, also dass ich jetzt wirklich in meinem Fall jetzt in 29 Kläranlagen immer wieder reinzudenken und zu gucken, warum hat sich jetzt die und die Belebung auf einmal anders verhalten, wie sie es verhalten hat. Wir zeichnen zwar alle Daten auf, wir kennen die einzelnen Parameter, aber dann daraus immer wieder oder relativ zügig irgendwo eine Handlungsentscheidung halt raus feststellen zu können. Die Betriebsleiter haben da zwar immer eine relativ hohe Erfahrung, die kennen ihre Anlagen, die betreuen die auch nicht gestern, die Meister teilweise auch nicht. Und so die kennen so ihre Problemstricke oder ihre Problemfälle, die wissen auch teilweise mehr, wenn Direkteinleiter halt vorbeigekommen sind und haben irgendwas in die Kläranlage halt reingefahren. Das haben die halt wesentlich eher oder mehr im Blick als wir. Wir sind ja immer so ein bisschen so das Auge von außen halt drauf, können immer nur darauf hinweisen, sagen, hier, da und da sind irgendwie Ungewöhnlichkeiten hinter drin mit passiert, das und das ist uns gemeldet worden. Könnt ihr das irgendwie bestätigen oder habt ihr da irgendwas, dann kommen dann meistens dann irgendwie Feedback halt mit dazu. Aber ich denke mal wirklich, dass ein besserer automatischer Eingriff halt kommt, wenn wirklich vorne auf einmal die Alarmmeldung halt kommt, im Zulauf kommt irgendwas Kontaminiertes rein, was mache ich dann? Da merkt man doch, ist so der Faktor Mensch hinkt da ein Stück weit noch hinterher. Ne? Also bei der KI, ich könnte mir hinterher vorstellen, dass sie sagen kann, okay, wir setzen irgendwo Durchflüsse höher oder runter in der Anlage, wir fahren in der Belebung den Sauerstoff schon mal jetzt hoch, damit in 3 Stunden, wenn das Ganze da ist, schon genug angereichert ist, oder wir packen die und die Bakterien halt, packen wir eine andere Vorbereitung mit hin, oder wir gucken, dass wir jetzt schon mal mehr Fellmittel reinpacken oder was auch immer. Ne, dass da halt, oder wir regeln jetzt Fellmittel runter und schütten nachher richtig rein, wie man es machen kann und will. Ich glaube, da sind die einfach, ich sag mal, schneller halt drin und besser drauf trainierbar als ein Mensch, der kontinuierlich davor sitzen muss.
Okay, also wir halten fest, die KI wird uns nicht morgen und übermorgen ersetzen. Es ist eine Unterstützung für die nächsten Jahre und wir werden da noch viel Spaß mit haben, das auch zu übersetzen für dieses System. So, wir müssen jetzt langsam mal Richtung Ende kommen, aber wir sind nicht, können natürlich immer uns noch ein bisschen damit beschäftigen. Was denkst du denn jetzt noch, willst du so mitgeben? Also was ist jetzt für dich nochmal wichtig, so zu diesem Thema? Was liegt dir am Herzen? Fühlst du dich gewertschätzt in dem, was du tust, von deinem Unternehmen? Oder muss es halt bei den, gibt es erst so einen Generationsumschwung und erst die jungen Leute schaffen es nachher, mit dieser Technik umzugehen? Oder findest du, dass alle da durchaus mit umgehen können, dass es eine Erleichterung bietet?
Ja, also ich denke, es wird einen sehr großen Generationenumbruch halt noch geben. Der steht uns jetzt noch mit bevor. Also das sind jetzt die nächsten 11, 12 Jahre, wo relativ viele Altsemester auch in Rente gehen. Und da habe ich bis jetzt in meiner jetzigen Erfahrung gemerkt, das sind meistens die, die sich eher gerne von neuem, nicht alle, aber halt die meisten halt wirklich eher versperren oder mit schwer tun. Und ich denke, dass da jetzt die neuen Technologien, die neuen Möglichkeiten oder auch das Verständnis dafür, was, ich sag mal, irgendwo übergeordnet über dem Ganzen passiert. Nicht nur dieses eine Becken, sondern halt, was passiert im gesamten Netz hinter drin. Ne? Was heißt das für, ne? Was sind die höheren Zusammenhänge? Ich denke, da werden sich eher die neuen Generationen, die jetzt nachrücken, die nachkommen werden, ich glaube, die tun sich da irgendwo ein Stück weit leichter und haben da vielleicht auch ein besseres Verständnis einfach für. Weil wenn
Die
ich dann stelle,
glauben es vielleicht aber auch blind einfach und wissen gar nicht, dass es nicht funktioniert. Das ist ja auch noch die Gefahr.
das ist durchaus natürlich der blinde Fleck, den man da sich halt mitschiebt, den man halt auch nicht außer Betracht lassen darf. Ne? Also auch immer wieder zu kontrollieren und zu prüfen oder einfach zu verifizieren, stimmt das eigentlich, was da wirklich aufgezeichnet worden ist, was ist da wirklich hinter passiert. Und sich nicht einfach zu sagen lassen, wir verlassen uns blind auf die Technik und machen uns nur zum Sklaven der Technik, sondern Technik, genau wie KI, ist es ein Werkzeug. Es ist immer die Frage, wofür nutzt man es?
Gut. Wir fassen also nochmal zum Schluss zusammen. Also Messtechnik und den Blick ins System ausgesteuert hilft natürlich, alle möglichen Zustände im System vorherzusagen. Es wird noch einen Weg begleiten? Oder genau, nee, eine Frage habe ich noch. Was würdest du denn jetzt sagen? Ihr habt das System zu 80, zu 90, zu 10% abgedeckt. Also wie viel ist denn da noch zu machen? Also wenn du sagst, in 10 Jahren, was hast du denn da geschafft?
Also wir haben jetzt den Bauwerken, die wir hinterher haben, also es waren ja 450, hat der Klaus ja am Anfang roundabout ja gesagt, gehabt, das sind unsere Sonderbauwerke. Davon müssen so knapp 390 ausgerüstet werden. Also die sind wirklich messtechnisch pflichtig und oder auch vielmehr nicht nur messtechnisch pflichtig, sondern auch überprüfungs- und überwachungspflichtig. Und da fehlen uns jetzt, glaube ich, noch 40 Anlagen, glaube ich, noch von. Und ich denke mal, die werden wir nächstes Jahr allerspätestens über das Jahr hoffentlich endlich abgeschlossen haben. Das sind dann wirklich so die letzten, ja, ich sag mal, die letzten 10%, die wehren sich am meisten. Das sind dann gerne die, ich sag mal, kompliziertesten Anlagen, die man so irgendwo hat. Oder die aufwendigsten Anlagen, die hat man gerne ab und an schon mal ein bisschen geschoben oder auch ein bisschen gerückt. Und ich denke mal, die werden sich jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich oder endlich dann auch, ich sag mal, mit einem Haken dran versehen, dass man nur noch, ich sag mal, in eine Art von Bestandspflege kommt, vielleicht nochmal guckt, okay, was hat sich vielleicht an der Technologie an sich geändert, dass man, ich sag, vielleicht den Messpunkt nochmal optimiert, aber nicht mehr sagen muss, es muss jetzt noch jede Menge neu schaffen.
Also halten wir jetzt nochmal wirklich abschließend fest. Also es ist ein langer Weg. 10 Jahre habt ihr gebraucht, 10% ist noch übrig. Ich würde aber gar nicht bestätigen, dass die komplizierten Anlagen bis zum Schluss bleiben. Eigentlich macht man die komplizierten zum Anfang und lässt nachher so einen Kleinkram übrig, wo sich eigentlich finanziell fast gar keine Messtechnik lohnt, aber die auch irgendwie bemessen werden muss. Das ist bei uns so ein bisschen passiert, dass man da auch erstmal die komplexeren Anlagen bemessen hat. Das wäre mein Fazit daraus. Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Grüße noch
Ja,
an
danke.
Klaus und Jan, du bist ja wahrscheinlich auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn dich da mal einer fragt und wie man das so machen kann. Ich glaube, das hast du hier gut
Gerne.
zusammengefasst und bist ja auch irgendwo zu sehen. Wo hast du den Vortrag gehalten? Sieht man dich mal wieder irgendwo einen Vortrag halten? Wäre jetzt hier noch.
Also der Vortrag, der war bei der Firma Zahntechnik, der hat eine Inhouse-Messe halt veranstaltet mit der Firma Eplan zusammen. Da war ich halt gewesen, aber ich bin auch bei anderen Treffen gewesen, zum Beispiel halt auch bei der Firma Kistos bin ich relativ viel unterwegs. Und ich denke mal, auch bei Zahn werde ich auch bei den nächsten Sachen auch wieder mit dabei sein. Also das sind so auf jeden Fall zwei Firmen hier in NRW, wo ich sagen kann, da trifft man mich auf jeden Fall bestimmt. Ansonsten über den R-Verband auf der Homepage und man fragt am Empfang irgendwo durch nach mir. Also da kann man mich durch bestimmt irgendwie finden. Also ich denke mal, wer Kontakt aufnehmen will, der kann das machen.
Super. Dann bleibt mir nur noch abschließend zu sagen, Pantarei, das Abwasser oder Wasser fließt immer bergab. So, viel Spaß da draußen.